Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Es ist wieder Soundcheck-Zeit. Wir haben den September und der September ist voll mit vielen, vielen spannenden Releases. Über einige davon sprechen wir heute. Und wir, das sind Frankie. Hallo Frankie.
Einen wunderschönen guten Abend, Pia.
Und Tobi. Hallo Tobi.
Hallo.
Und natürlich ich, wobei ich die Alben nicht gehört habe, aber sehr gespannt bin, was ihr zu den ersten 5 und den letzten 3 Alben aus dem September-Soundcheck sozusagen habt. Ihr habt mit 6 weiteren Kollegen, also insgesamt dann 8 Redakteuren, 26 Alben gehört. Und es gab 2-mal eine 10 und einmal kam sie von dir, Tobi.
Ja, genau.
Das hat mich sehr gefreut, weil sie auch an Quäler Tack ging und das eine Band ist, bei der ich das Debüt sehr abgefeiert habe. Das, was danach kam, war ja ganz okay. Und das jetzige Album finde ich auch richtig gut.
Es ist ein Frevel, dass wir jetzt gleich, ich verrate mal so viel, dass wir über die Band nicht in den Top 5 sprechen. Das Album ist der absolute Hammer und ja, schon seit einigen Jahren, also seitdem ich sie bei Metallica im Vorprogramm gesehen habe, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Keine Rücksicht auf Verluste und einfach Vollgas.
Die zweite 10 hat Michael für den Soundcheck Sieger vergeben. Das spoilere ich jetzt mal nicht. Ansonsten war tatsächlich 5-mal auch eine 9,5 dabei. Und die schlechteste Note in diesem Soundcheck war die 5,0. Die ist einige Male genannt worden. Ich habe es jetzt mir gespart, das durchzuzählen. Wenn ihr das nachholen wollt, dann geht einfach mal auf powermetal.de auf den Soundcheck und dann könnt ihr auch auf die Noten drauf hovern und euch ein paar Kommentare zu dem einen oder anderen Album nochmal angucken.
Ich glaube, da wird man auch eine 4 finden, aber die lassen wir jetzt. Dann kehren wir mal unter den
Teppich. Echt? Hast du eine 4 vergeben?
Ja, aber auch über das Album werden wir heute nicht sprechen.
Okay, dann habe ich die übersehen. Auf jeden Fall ist die Benotung insgesamt in diesem Soundcheck ziemlich hoch gewesen. Also auch die Letztplatzierten haben eine ziemlich hohe Durchschnittsnote, wenn man das mal so mit früheren Soundchecks auch vergleicht. Wie habt ihr den Soundcheck so ganz generell empfunden, Frankie?
Ja, wie du eben schon gesagt hast, es ist ein sehr hochwertiger Soundcheck mit relativ hohen Platzierungen. Das gilt auch für meine Wenigkeit. Ich habe sehr, sehr gute Alben entdeckt und sind auch Alben dabei und Bands dabei, wo ich sowas gar nicht im Vorfeld vielleicht sogar erwartet hätte. Und insofern bin ich persönlich mit dem Angebot, was in diesem Monat vorhanden war, recht glücklich.
Mhm. Wie ging es dir, Tobi?
Ja, also ich bin auch ganz froh, dass ich heute in der Soundcheck-Folge dabei bin. Also die letzten Soundchecks waren für mich eher dünn besiedelt. Der hier war, glaube ich, der beste Soundcheck, an dem ich bis jetzt teilgenommen habe. Ich habe noch nie so viele gute Noten vergeben. Ich habe noch nie so viel Spaß mit den Alben gehabt, tatsächlich in der Breite auch. Dummerweise sprechen wir oben dann allerdings weniger über meine Favoriten und unten dann über Bands, wo ich finde, dass sie nicht dahin gehören. Das wird jetzt gleich noch sehr interessant.
Ja, und ich freue mich auch schon, wenn wir über einen der beiden Drittplatzierten sprechen, wo ihr doch relativ weit auseinander liegt. Mhm. Aber wir fangen an mit dem 5. Platz und den belegen Eclipse mit dem Album Megalomanium. Interessanter Albumtitel, das am 1. September schon rausgekommen ist. Die Band kommt aus Schweden, gibt es seit 1999 und sie machen von den 80ern beeinflussten Melodic Metal. Es ist schon das 9. Album der Schweden und der Vorgänger Wired ist 2021 veröffentlicht worden. 11 Tracks sind jetzt auf Megalomanium und das kommt auf eine Spielzeit von exakt 38 Minuten. Ihr seid sehr dicht beieinander mit eurer Bewertung. Frankie 8,5, Tobi 8 und damit seid ihr auch nah an der Durchschnittsnote von 7,81 dran. Tobi, Melodic Metal aus Schweden.
Ich würde es, glaube ich, gar nicht sogar Melodic Metal nennen, sondern eher sogar Melodic Hard Rock. Also der Erik Martinsson, der ist ja auch in vielen diversen anderen Projekten unterwegs. Und ja, Eclipse ist schon seit Ewigkeiten ja sein Flaggschiff praktisch. Und ja, da kann man sich eigentlich immer darauf verlassen, dass man großartigen Hard Rock serviert bekommt mit so ein bisschen 80er-Flair, mit tollen Hooklines. Und auch dieses Mal ist das wieder so. Allerdings komme ich tatsächlich nur auf eine 8. Nur, ist immer noch eine sehr gute Note. Aber mir fehlen diesmal so diese ganz, ganz großen Hits. Ich denke da so an sowas wie The Downfall of Eden. Das ist ein Song, der mir seit dem Album damals Armageddon Nice immer im Ohr geblieben ist. Ich habe sie auch schon mehrfach live gesehen inzwischen. Ja, auch live liefern die immer großartig ab. Aber diesmal fehlt mir so dieser eine Song, der mich zu Megalomanium zurückkommen lassen würde, auch in ein paar Wochen noch oder in ein paar Monaten. Nichtsdestotrotz ein ganz starkes Hardrock-Album, das sich jeder mal anhören sollte, der Eclipse noch nicht kennt. Und ist für mich auch vollkommen verdient, da oben auf Platz 5. Es fehlt halt nur zum eigenen Bestwerk Armageddon Eyes so ein bisschen was.
Frankie, du hast einen halben Punkt mehr vergeben. Das heißt, glaube ich, ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat oder sowas, ne? Was waren denn für dich die Hits?
Tatsächlich bin ich da ein bisschen bei Tobi, was so diese Hitqualität angeht. Aber ich finde, fast jeder Song könnte vielleicht nicht als Hit durchgehen, aber so, dass man das Album tatsächlich immer wieder durchhören könnte. Eclipse macht so stets einen guten Qualitäts-Hardrock, haben sie immer gemacht und sind da auch kontinuierlich bei der Sache. Zuletzt hat das Ganze aber so ein bisschen an Spannung eingebüßt. Meiner Meinung nach war das letzte Album Wired eher bestenfalls durchschnittlich. Daher bin ich so ein bisschen mit Vorsicht an die Sache rangegangen. Aber das war relativ unbegründet, denn ich finde, die Band bricht hier so ein bisschen aus ihrem Käfig aus und liefert mit dem Album, naja, ein Spektakel will ich vielleicht nicht sagen, aber ein sehr, sehr gutes Produkt ab, das ich der Band aktuell so gar nicht zugetraut hätte. Obwohl gerade der Opener, The Hardest Part is Losing You, will bei mir persönlich überhaupt nicht zünden. Und der Songtitel, der hätte da schon wieder Programm sein können, denn fast hätte mich Eclipse hier schon wieder verloren. Aber der zweite Song, Got It, das steht für diese einwandfreie Lockerheit, die ich eher Bands aus L.A. oder der Gegend zugestanden hätte, als solch coolen Schweden. Also für mich persönlich tatsächlich die Nummer 2 in diesem Monat. Respekt.
Zu deiner Nummer 1 kommen wir auf jeden Fall noch. Die ist auch auf dem dritten Platz zusammen mit der Band, über die wir jetzt erstmal sprechen. Es gibt somit keinen vierten Platz. Wir haben zwei Bands auf dem dritten Platz. Und eine davon ist Skull and Crossbones. Die haben ihr Album Sungazer rausgebracht am 8. September. Und die Band kommt aus Gerstetten. Das ist in Baden-Württemberg. Ich musste das erstmal ergoogeln. Ich kannte diesen Ort vorher nicht. Die Band ist 2019 gegründet worden. Heavy Metal spielen sie. Und fast alle Mitglieder waren vorher mal bei Stormwitch. Bis 2022 war Stefan Franck noch Sänger der Band. Den Namen könnte man von Brainstorm kennen. Jetzt ist aber Tobi Hübner am Mikro. Und Sungazer ist das Debütalbum der Band. Ich fand das Artwork ganz spannend, denn das ist so in Gelb gehalten und zeigt eine Person in Yoga-Pose mit so einer leuchtenden Wirbelsäule. Also es ist ein Strich da, wo eigentlich die Wirbelsäule ist. 10 Tracks sind drauf und die Spielzeit liegt bei gut 45 Minuten. Das Album hat tatsächlich zweimal eine 9,0 bekommen, einmal von Michael, einmal von Rüdiger. Und von Frankie gab es eine 7,5, von Tobi eine 6,5 und der Durchschnitt liegt bei 7,93. Frankie, wie fandst du das Debütalbum von Skull and Crossbones?
Skull and Crossbones, ja, traditioneller Metal unter dem Piratenbanner. Was Running Wild können, das traut sich eben auch Skull and Crossbones zu. Der Vergleich hinkt dezent, aber eben nur dezent. Ich persönlich finde das Album gut. Teutonischer Metal, der zwar keine neuen Horizonte entdeckt, der aber so in so einem abgesteckten Territorium ziemlich sauber abliefert. Dabei sind es vor allem die melodischen Parts, die mich so, wie sagt man heute, antriggern. The Invisible Man ist dabei Dreh- und Angelpunkt. Der flotte Opener Midnight Fire kann auch genauso punkten wie Tyrant's Rule. Ansonsten findet sich auf Sungazer auch ein bisschen Leerlauf, daher hängt das Album an der 7,5-Punkte-Marke fest. Fazit, hoffnungsvoll. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
Tobi, du hast die 6,5 vergeben für das Debütalbum.
Ja, also ich habe mir vorher schon gedacht, dass das durchaus Potenzial hat, bei uns weit oben im Soundcheck zu landen. Aber ich muss dazu sagen, also dieses Piratenthema und Running Wild, das ist ja so überhaupt nicht meine Welt. Und entsprechend tut sich auch Skull and Crossbones bei mir sehr schwer. Du hast gerade Tobi Hübner erwähnt, den Sänger, den Gesang finde ich großartig. Der ist charakterstark, eindringlich. Also das ist für mich der große Pluspunkt der Band. Auf der anderen Seite ist die Musik halt sowas von vorhersehbar, dass ja, ich praktisch schon vorher weiß, welches Riff als nächstes kommt und wo das Solo einsetzt. Klar, auch die Maiden-Referenzen, so, die so ein bisschen drin sind, so ein bisschen der klassische Heavy Metal, der da auch mitschwingt, der gefällt mir ganz gut. The Invisible Man hast du, Frankie, schon angesprochen. Das ist auch wirklich der Song, der für mich das Highlight der Platte ist. Aber insgesamt fehlt mir einfach so das, was mich da irgendwie dran reizen oder kitzeln könnte. Also wenn schon klassischer Heavy Metal, dann muss da noch ein bisschen mehr auf der Hit-Seite niederschlagen, als das, was hier bei Skull and Crossbones rumkommt, damit mich das wirklich begeistern kann. Also von daher, ich bin tatsächlich, ja, hätte das Album lange nicht so weit oben gesehen.
Den dritten Platz, jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr beide dazu zu sagen habt, belegt noch eine andere Band aus Baden-Württemberg, nämlich aus Esslingen. Und sie nennt sich Primal Fear. Und das Album Code Red kam am 1. September raus. Diese Band gibt es schon wesentlich länger, nämlich seit 1997. Und wir befinden uns hier im Speed Power Metal. Das ist die Band um Matt Sinner und Ralf Schepers und es ist das 14. Album, das Primal Fear jetzt rausbringen. Der Vorgänger Metal Commando kam 2020 raus und Primal Fear bieten hier 11 neue Tracks mit einer Spielzeit von knapp 60 Minuten. Das ist in der heutigen Zeit ziemlich lang. Also früher war es ja häufiger mal so, ne, dass ein Album auf 60 Minuten kam, aber heute ist so eher 45 Minuten Standard, es sei denn, man heißt Iron Maiden. Und warum ich mich jetzt freue, dass wir über dieses Album auch sprechen. Frankie hat 9,5 Punkte vergeben und Tobi hat 6,5 Punkte vergeben. Es gab noch einmal eine 9,0 von Michael und ja, der Schnitt ist natürlich auch bei 7,93. Ich würde sagen, Tobi, wir fangen mit dir wieder an und dann kann Frankie seine Lobeshymne nachschauen.
Ist vielleicht in dem Fall besser so. Ja, also leider ist das Fazit klingt ziemlich ähnlich wie das zu Skull and Crossbones. Das sind so beide Alben, wo ich den Kopf geschüttelt habe, warum wir jetzt darüber sprechen in den Top 5. Natürlich ist eine unheimlich sympathische Band. Ich glaube, das spielt vielleicht auch so ein bisschen eine Rolle in der Bewertung der Musik. Also ich mag sie auch immer unheimlich gern, wenn sie live spielen. Aber auf Platte, du hast gerade angesprochen, 60 Minuten, das sind Minimum 20 Minuten zu viel. Das ist halt sehr gut gemachter, handwerklich toller Heavy Metal, Speed Metal. Aber da ist halt nichts dabei, was mir irgendwie hängen bleiben würde. Klar, der Gesang von Ralf Schepers ist wie immer toll und großartig. Aber die Songs, die Riffs klingen austauschbar, die Kompositionen klingen austauschbar. Bei mir ist überhaupt nichts von Code Red hängen geblieben. Also das Album ist so an mir vorbeigelaufen. Das war somit eines der Alben, wo ich echt nochmal reinhören musste jetzt, weil ich so gar nichts mehr im Kopf hatte von der Scheibe, um halt mich auf die Podcast-Folge heute vorzubereiten. Ja, also ich bin auch hier wieder nicht überrascht, dass das bei uns natürlich in unserer Soundcheck-Redakteursgruppe gut ankommt. Aber ja, meine Wahl wäre es lange nicht gewesen. Also ich hätte Primal Fear bei aller Liebe zu den Musikern und zur Historie der Band dieses Mal deutlich weiter unten gesehen.
Es gab vor vielen, vielen Jahren mal ein Projekt von powermetal.de. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, für was das gemacht wurde, aber es wurden immer zwei Bands rausgesucht, die dann gegenseitig ein Bild gemalt haben von der jeweils anderen Band. Und ich meine, Primal Fear habe das zusammen mit Edguy gemacht und dieses Bild wurde dann immer für einen guten Zweck versteigert. Wenn man in den Archiven von powermetal.de sucht, irgendwo könnte man es finden und wird da sicherlich auch die Bilder sehen, die Primal Fear und ich meine, es waren Edguy gemalt haben. Frankie, du hast das Album komplett anders gehört und du hast eben auch etwas verwundert geschaut bei Tutti's Worten.
Ja, vor allen Dingen, was den Wiedererkennungswert angeht. Also ich wache manchmal morgens auf und habe irgendeinen Song von dieser Platte im Kopf. Ob es Deep in the Night ist oder Bring That Noise oder Another Hero. Das ist dann schon für mich so ein Punkt, wo ich denke, ja, an dem Album muss was dran sein. Und der Punkt Sympathiefaktor zieht bei mir persönlich nicht ganz so, weil ich war nie der ausgewiesene Primal Fear Fan. Mir gefällt zwar eigentlich alles, was Matt Sinner macht, ob es jetzt Sinner ist oder auch Rock Meets Classic, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Also, aber dass ich jetzt so ein Die Hard Fan bin, kann ich nicht behaupten. Ich hatte das Privileg, das Album bereits bei der Listening Session zu hören. Und auch da war jetzt nicht jeder Moment auf diesem Album ein prägender Moment. Aber jetzt in diesem Falle, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt hat, hat es doch überall gezündet. Also man kann fast sagen, mit Metal Commando hat die Band richtig Anlauf genommen um jetzt zum fetten Rundumschlag auszuholen. Ich habe es gesagt, die Songs lassen mich eigentlich überhaupt nicht mehr los. Ich habe das Album fast jeden Tag aufgelegt und gerade so diese etwas voluminöseren Tracks wie Cancel Culture oder The World is on Fire oder ganz, ganz vor allem, ganz vorne dran, Their Gods Have Failed, sind für mich einfach Wahnsinnssongs. Ja, am Ende muss ich sagen, für mich passt hier alles. Sound, Songs, Arrangements, also für mich persönlich eins der besten Alben des Jahres, definitiv.
So können die Meinungen auseinandergehen.
Total. Ja, ist ja auch gut so.
Wäre langweilig, wenn wir alles abfeiern würden gleichmäßig, ja.
Wir können ja auch unter unseren Zuhörenden mal so eine kleine Umfrage machen, ob die mehr bei Tobi sind oder mehr bei Frankie mit ihrer Meinung zu Primal Fear. Das Album ist ja schon eine Weile draußen, werden sicherlich schon ein paar reingehört haben. Aber ansonsten, ja, tatsächlich, Frankie, hast du hier die beste Note vergeben und Tobi die schlechteste. Die anderen liegen alle so zwischen 7,5, 8,5.
Ich habe mir auch echt Mühe gegeben, das Album schlecht zu hören, aber es ist mir so überhaupt nicht gelungen.
Das kenne ich eigentlich nur andersrum. Kommen wir zu Platz 2. Der wird Kollege Marcel wahrscheinlich sehr, sehr freuen. Denn auf Platz 2 ist KK's Priest mit The Sinner Rides Again. Kommt am 29.09. raus und muss man viel zu der Band sagen. Sie wurde 2019 ins Leben gerufen von KK Downing, der von 1970 bis 2011 Gitarrist bei Judas Priest war. Und hier macht er eben mit Sänger Tim Ripper Owens zusammen Musik. Und der war wiederum bei Marcel zu Gast im Podcast. Die Folge kommt in der kommenden Woche raus, also kurz vor dem Release des Albums. Es ist von diesem Projekt von KK's Priest Album Nummer 2. Das Debütalbum Sermons of the Sinner kam 2021 raus und jetzt auf The Sinner Rides Again. Man merkt, hier zieht sich so ein roter Faden durch die Albumtitel. Es sind 9 Tracks drauf. Hier seid ihr euch extrem einig. Also wir haben 8 Punkte von Frankie, 8 Punkte von Tobi und auch der Durchschnitt liegt bei 8,06. Frankie, jetzt gebe ich das Wort mal zuerst an dich.
Also du hast es angesprochen, das ist das zweite Album und das Debütalbum Sermons of the Sinner. Das fand ich jetzt nicht schlecht, aber auch noch nicht richtig gut. So, das hörte sich für mich so an, als sei das noch nicht das Ende der Entwicklung. Um es mal ein bisschen plakativ zu sagen, da war noch Luft nach oben. Insofern Vorfreude ja, aber doch dezent gedämpft. Am Ende ist aber das eingetreten, was ich mir erhofft habe. The Sinner Rides Again kann den Erstling locker toppen. An dieser Stelle mal eine kleine Anekdote, eine kleine Erinnerung. Ich erinnere mich an einen Abend, das war, die Judas Priest Fans werden das auswendig wissen, 1997 oder 98, ich glaube 97, als das Album Jugulator veröffentlicht wurde von Judas Priest. Damals war Ripper Owens als Sänger bei Priest aktiv. Und ich war bei dieser Presseveranstaltung im Hamburger Headbangers Ballroom. Das ist direkt unten am Fischmarkt, in die Kultkneipe. Daraus ist später auch das Headbangers Open Air hervorgegangen. Und damals war so eine richtige Aufbruchstimmung bei Judas Priest. Man hat dieses Album abgefeiert. Es hat so ein bisschen wahnsinnig nach vorne gepusht. Man hat der Band so eine Art Jungbrunnen angemerkt. Und daran erinnert mich dieses Album auch, so ein bisschen an die Jugulator-Geschichte. Es ist nicht immer griffig, nicht immer vorhersehbar, nicht immer pflegeleicht. Aber was hier mit dem grandiosen Titeltrack oder dem verdammt epischen Keeper of the Graves abgeliefert wird, das ist schon, boah, ist schon hohe Metal-Schule. Auch wenn mir jetzt persönlich nicht alle Tracks gefallen, muss ich den Daumen aber ganz klar nach oben recken.
Mhm. Tobi reckt in diesem Falle mit.
Ja, genau. Also mir ging es hier tatsächlich ganz genau wie dir, Frankie. Also ich hatte auch bei dem Debütalbum so ein bisschen das Gefühl, das ist halt KK Downing, der sich dann Tim Ripper Owens als Ex-Sänger schnappt und seinen alten Kollegen mal zeigen will, wo es lang geht. Aber irgendwie ist der Sand noch im Getriebe drin. Also das Album war irgendwie nicht ganz rund. Es hatte so seine einzelnen Songs, die mich auch aufhorchen haben lassen. Aber es war halt nicht wirklich überragend. Und das haben sie jetzt wirklich für The Sinner Rides Again in den Griff bekommen. Die Songs sind in meinen Ohren deutlich griffiger. Auch ich habe nicht so diesen einen Riesenhit, Aber trotzdem ist das Album für mich so mit die Überraschung des Monats. Ich hatte eigentlich wieder mit so einem Judas Priest-Abklatsch gerechnet. Das ist es natürlich auch weiterhin. Also wer da die Ähnlichkeit zu Judas Priest nicht hört, dem ist nicht mehr zu helfen. Dass KK da gerne wieder bei der Hauptband wäre und das hier dann halt jetzt nebendran zelebriert, ist immer deutlich hörbar. Aber es klingt halt deutlich frischer, energiegeladener und ja, einfach interessanter, als Judas Priest das zuletzt getan haben. Ich weiß, das werden jetzt viele Leute, werden mich jetzt dafür steinigen wollen, dass ich das sage. Aber ich, für mich hat gerade KK's Priest die Nase vorne in dem Duell. Der Ex-Band und der neuen Band. Tim Ripper Owens, ich glaube, zu dem Mann muss man auch nicht mehr viel sagen, der ist einfach ein absolut großartiger Sänger, egal ob er bei Iced Earth unterwegs war oder damals bei Priest. Die Stimme ist großartig. Ich finde sogar, er macht live in den letzten Jahren einen etwas besseren Job als Rob Halford. Auch da gehe ich wieder ganz schlimme Frevel. Und er macht auch hier auf dem Album wieder einen ganz tollen Job. Also für mich tatsächlich die Überraschung des Monats und tatsächlich auch ein Album, das ich für mich auf den Einkaufszettel geschrieben habe, obwohl ich eigentlich schon länger so ein bisschen von dem Judas Priest-Zug abgesprungen bin. Also ja, von daher großes Lob.
Hast du denn auch das Debütalbum?
Das Debütalbum tatsächlich nicht gekauft. Okay. Trotz meiner großen Sammelleidenschaft ist da ein Bogen drum gemacht worden, weil ich halt einfach nicht so restlos begeistert war.
Wenn ihr da draußen restlos begeistert wart von The Sinner Rides Again, dann lege ich euch nochmals ans Herz. Marcel hat eine Folge mit Tim Ripper Owens gemacht und die kommt irgendwann im Laufe der kommenden Woche raus. Behaltet uns im Auge. Wir kommen zum Soundcheck-Sieger. Und das ist eine Band, von der ich vorher noch nichts gehört habe. Es handelt sich auch um ein Debüt, aber von ja, nicht unbekannten Personen. Den ersten Platz belegt As in Hell, wird zusammengeschrieben als ein Wort. Und das Album heißt Impi Hora. Ich denke, man spricht es lateinisch aus und dann darf ich mir aussuchen, wie ich es ausspreche, glaube ich. Es kommt am 29. September raus. Und As in Hell ist die Band von Michael Paulsen. Den kennt man von Volbeat. Und von Mark Greve, der ist mal bei Morgoth gewesen. Ich persönlich finde sehr schön, dass eine Death-Metal-Band mal auf dem ersten Platz ist. Es kommt nicht allzu häufig vor. Und As in Hell wurden 2021 ins Leben gerufen. Wie bereits gesagt, das ist das erste Album. Und hier gibt es 10 Tracks von dieser, kann man es schon Supergroup nennen? Ich sag einfach mal, von dieser All-Star-Band. Ja. Frankie, du hast hier auch wieder 8 Punkte vergeben. Tobi, bei dir sind es 9 und die Höchstnote sind 10 Punkte. Die gab es von Michael. Der Schnitt liegt bei 8,37. Machen wir es ja auch mal so, die niedrigere Note beginnt. Frankie, was sagst du zum Soundcheck-Sieger?
Tja, du hast ja die Besetzung schon angesprochen. Ich mache das ja immer so, gerade wenn ich eine Band nicht kenne, ich höre das Album und hole mir dann nach und nach die Infos rein und als ich dann die Besetzung gelesen habe, bin ich natürlich fast vom Stuhl gefallen. Ich denke, wie kann das denn angehen? Also es hat mich total mitgenommen, dieses Album. Das kann natürlich in die Hosen gehen, wenn solche Leute dann ein Album zusammen machen. Aber hier passt so alles zusammen. Brachialer Sound, stilvolles Songwriting und ganz viel aufgestaute Aggression. Also Rock'n'Roll at its best, kann man sagen. Und vor allem mit Wolfpack Lords, da hat man so einen Übersong geschaffen, der in unserer kurzlebigen Zeit doch ein bisschen länger in der Playlist bleiben könnte, bei mir zumindest definitiv. Der Rest ist jetzt nicht die Neuerfindung von was auch immer, aber es ballert gut nach vorne und macht echt Laune. Name-Dropping hin oder her, ein kurzweiliges, voll auf die Rübe-Album ist das hier allemal.
Tobi, jetzt darfst du nochmal deine Lobeshymne loslassen.
Ja, tatsächlich habe ich gerade gesagt, KK's Priest ist die größte Überraschung. Dicht dahinter ist As in Hell, wobei ich nicht so das Glück hatte, wie Frankie da unbefangen ranzugehen. Also als das angekündigt wurde, ist irgendwie mein Facebook-Feed explodiert, weil alle, oh, Michael Paulsen von Volbeat, der macht jetzt Death Metal und Mark Greve ist auch dabei. Das war doch schon ein ziemlicher Aufschrei. Also As in Hell hatte ich schon auf der Liste, bevor es bei uns in der Redaktion eingeflattert ist. Dazu muss man halt auch sagen, dass das auch aus einem gewissen Grund entstanden ist. Ich habe da so ein bisschen mehr Hintergrundinfos parat, weil ich die Einzelrezension auch geschrieben habe. Falls das jemand mal nachlesen möchte, da kann man auch meine Jubelaria ein bisschen nachlesen. Und zwar ist LG Petrov von Entombed ein guter Freund von Michael Paulsen gewesen. Und als der gestorben ist, hat sich dann Michael gedacht, dass er seinem Freund halt ein Album als Tribut schreiben möchte und hat sich dann Mark Greve genommen und hat sich dann halt am Death Metal versucht. Nur ist das halt eben, und da war ich halt vorher sehr, sehr skeptisch, ist das halt eben eine durchaus schwierige Kombination. Entweder bekommt man jetzt so einen Entombed-Abklatsch, der halt stinkend langweilig ist, oder man bekommt halt eben Leute, die sich im Death Metal nicht auskennen und dann halt so ein langweiliges Hau drauf Death Metal Album machen. Also das waren zumindest so vorher meine Gedanken. So bin ich daran gegangen und dann war ich halt überrascht, wie toll und catchy dieses Album geworden ist tatsächlich. Klar, Entombed, der Tributsinn des Albums ist nicht verfehlt worden. Das hört man durchaus raus, dass da Michael Poulsen ein sehr großer Fan ist. Ich höre da auch so ein bisschen Death aus der so Prä-Symbolic-Ära noch raus, also so kurz bevor es sehr progressiv wurde. Und was mich halt am meisten überrascht und was mir besonders gut gefällt, weil ich bin ja nicht so der Fan von so geknüppelt Death Metal, so Six Feet Under oder solche Sachen, Cannibal Corpse, da bin ich dann leider raus. Das ist einfach für mich nicht eingängig genug. Ich komme da eher aus der Göteborger Ecke. Und das, was mich so überrascht hat, ist, dass Michael Poulsen halt dieses Gespür für gute Melodien und für Eingängigkeit von Volbeat aus rübergerettet hat und halt eher ein sehr eingängiges Death Metal Album geschaffen hat. Das natürlich immer noch nicht melodiös ist oder ne, poppig, aber halt so viel Eingängigkeit hat, dass einem die Riffs halt trotzdem im Ohr bleiben und auch die Songs einem im Ohr bleiben. Mark Greve muss man nicht viel zu sagen, ich habe den schon bei Morgoth immer sehr, sehr gern gehört und auch hier macht er einen tollen Job. Also man hat nie das Gefühl, dass er ja jetzt länger doch ein bisschen weniger auf der Bildfläche aktiv war und von daher nicht mein persönlicher Sieger, da sprechen wir vielleicht nachher noch kurz drüber. Du hast ja schon erwähnt, wo meine 10 hingegangen ist, aber ich bin vollkommen d'accord damit, dass Ass in Hell hier den Soundtrack abgeräumt und ja, den Sieg mit nach Hause genommen hat.
Damit herzlichen Glückwunsch nach Dänemark und wir klettern die Leiter jetzt nach unten. Platz 24, da ist die Band Graveyard mit dem Album Six, das auch am 29. September rauskommt. Die Band gibt es seit 2006, kommt aus Schweden und eigentlich wurden sie aufgelöst 2016, sind aber ein Jahr später wiedergekommen, allerdings dann ohne ihren Schlagzeuger. Was auch immer da passiert ist, auf jeden Fall ging es sehr schnell weiter. Graveyard machen so sehr vintagigen Classic Rock, könnte man vielleicht sagen. Große Überraschung, es ist Album Nummer 6 und der Vorgänger Peace kam 2018 raus und jetzt auf 6 sind, man hätte es ja rund machen können, nicht 6 Tracks, sondern 9. Frankie konnte nichts damit anfangen, das gab 5,5 Punkte. Tobi, bei dir ging es einigermaßen, du hast 7 Punkte vergeben. Von Stefan gab es die höchste Note für dieses Album, die das Album bekommen hat, das waren 8,5. Und der Schnitt liegt bei 6,5. Ja, Tobi, wie klangen Graveyard in deinen Ohren?
Tja, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Sympathienote, wenn ich das jetzt im Nachhinein bedenke und das Album heute nochmal gehört habe für die Vorbereitung. Ich habe Graveyard immer sehr gemocht. Das ja, war ja dieses große Revival des Classic, Psychedelic, Rock, wie auch immer man es nennen möchte. Eine Zeit lang K-Day war, denke ich jetzt dran, und Graveyard und auch noch diverse andere Bands, die dann eine Zeit lang hier wirklich aufgeploppt sind und in rauen Mengen. Und Graveyard war da für mich immer einer der großen Vorreiter und ich habe auch gerade die ersten Alben sehr, sehr gerne gehört. Aber irgendwie ist da ein bisschen die Luft raus inzwischen tatsächlich. Also der Sound ist immer noch cool und auch immer diesen klassischen ja, Rock treffen sie auch immer noch hervorragend. Also es klingt halt wirklich so eine kleine Zeitkapsel. Aber außer solides Handwerk und ja solides irgendwie Songwriting nach Schema F ist da halt irgendwie nicht viel drin. Also die Luft ist wirklich raus. Nichts zündet so richtig. Klingt ein bisschen nach Dienst nach Vorschrift. Also du hast es gerade angesprochen, ihre kurzzeitige Auflösung. Ich sage es jetzt mal ganz böse, vielleicht hätte man besser die Band sein lassen und was Frisches gemacht. Also irgendwie springt der Funke einfach nicht mehr über bei Graveyard, was ich sehr, sehr traurig finde, weil ich die Band, wie gesagt, sehr, sehr gern gehört habe, eine lange Zeit lang sogar. Und ja, aber das neue Werk ist ja bei weitem nicht, kommt das nicht an das Frühwerk ran und dementsprechend geht das auch tatsächlich in dem Fall in Ordnung, dass wir hier so weit unten über die Band sprechen.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass solche Worte von Frankie kommen bei 5,5.
Ich sag ja, es war so ein bisschen eine Sympathienote vielleicht. Da schwingt die Zuneigung zur Band mit. Und ich tue mich halt immer schwer damit, so ein Album dann im Endeffekt zu verreißen, weil es ist ja trotzdem solides Handwerk. Und ich glaube auch durchaus, dass man, wenn man mit dem Sound von Graveyard nicht so vertraut ist, das Album auch ein bisschen besser finden kann. Wenn man aber halt weiß, was die Band früher gemacht hat, ist das halt immer so eine schwierige Relation.
Ja, ich finde auch unser Benotungssystem da einigermaßen schwierig. Also Jakob sagt ja nicht ohne Grund, 6 Punkte sind keine schlechte Note, denn 6 Punkte ist ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt. Und davor 3,5 bis 5,5 teilen sich die Beschreibung ein mehr oder weniger langweiliges Album. Ja. Von daher finde ich auch tatsächlich schwierig, da irgendwas einzuordnen. Und 1 bis 3 wäre dann ein ganz übles Album. Wohingegen vorne das ja ein bisschen besser ausformuliert ist, beziehungsweise ein bisschen besser unterteilt ist, denke ich. Deswegen manchmal sehr schwammig. Frankie, bei dir ist es dann ein mehr oder weniger langweiliges Album in der Bewertung geworden.
Obwohl ich im Prinzip mit allem d'accord gehe, was Tobi gesagt hat. Im Prinzip bin ich genau der Meinung. Und Graveyard haben 2015 haben sich da in mein persönliches Rock-Universum geschlichen. Und du hast es erwähnt, damals war diese Vintage-Zeit sehr, sehr angesagt. Es gab Bands wie Freefall oder The Orchid. Das waren auch alle schwedische Bands, die sehr, sehr gut ankamen. Und Graveyard haben damals das Album Innocence and Decadence gebracht. Das fand ich sehr geil. Und ich habe damals auch ein Interview machen können und war schwer angetan. Das möchte ich mal so als zeitgenössisch bezeichnen, dieses Album, weil es einfach genau zur richtigen Zeit sehr, sehr gut passte. Dann wurde es ja ruhiger. Klar, Auflösung, Wiedervereinigung, bla, bla, hin und her. Also wie so ein Befreiungsschlag ist das hier eher nicht. Ich finde das Album ziemlich dünn und da bin ich total bei Tobi. Es ist vielleicht in Ordnung, aber mehr auch nicht. Und bereits beim Opener, Godnet, das döselt so vor sich hin und kann mich nicht wirklich begeistern. Und von der einstigen Energie, die diese Band mal verströmt hat, da ist scheinbar nicht mehr wirklich viel übrig. So, und somit wurstelt sich Six durch seine neuen Songs, ohne zu irgendeinem Zeitpunkt so ein Aha-Moment zu entfachen. Also ich finde es tatsächlich ein eher langweiligeres Album. Leider, muss ich sagen. Leider, leider.
Insofern, ja, logisch auf dem drittletzten Platz. Noch ein Platz tiefer, auf Platz 25 sind Psilosis mit A Sign of Things to Come, das am 8. September rausgekommen ist. Die Band kommt aus UK, genauer gesagt aus England, und ist 2000 gegründet worden. Auch hier gab es eine Pause, und zwar eine etwas längere, 2016 bis 2019. 2016 ist irgendwie so ein Auflösungsjahr gewesen, ne? Wir sind hier im Death Metal, Metalcore unterwegs und Kopf der Band ist Josh Middleton. Wen man eventuell kennen könnte, ist der Schlagzeuger Ardy Richardson, der ist auch bei Bleed From Within. Und wir sprechen auch hier über das 6. Album. Der Vorgänger Cycle of Suffering kam 2020 raus und Psilosis bieten hier 10 neue Tracks und eine Spielzeit von knapp 45 Minuten. Frankie hat hier die 6,5 vergeben, Tobi die 8 und der Schnitt ist bei 6,42, also nur knapp hinter Graveyard. Frankie, fang gerne mal an.
2016, ich glaube, da habe ich mich auch schon mal aufgelöst. Ja, was haben Psilosis nicht, was andere haben? Diese Frage stelle ich mir schon, seitdem ich die Band kenne. Ich musste auch schon ungefähr 10 Jahre sein. Alles klingt professionell, der Sound drückt, jeder versteht das Thrash-Handwerk, was sie abliefern. Und dennoch, ich höre die Platte durch und ja, es bleibt wieder nichts kleben. Ne? 10 Songs bis auf den Abschlusstrack, alles brav um die 4 Minuten gestrickt, plus minus. So ein kleines Highlight kann vielleicht Poison for the Lost darstellen. Die Nummer gibt richtig Vollgas und ich habe so überlegt, diesen Song kann ich doch mal in meine Thrash-Metal-Playlist einpflegen und immer mal gerne wieder rauskramen. Der Rest, ja, nicht schlecht, aber auch nicht wirklich mit Klassiker-Genen versehen. Also 6,5 Punkte ist ja, wie wir wissen, keine so schlechte Note. Also eine 3 minus.
Alles klar. Tobi, du hast die 8 Punkte vergeben. War das der Death Metal Bonus?
Das war nicht der Death Metal Bonus tatsächlich. Es ist eher halt einfach, glaube ich, so ein bisschen so ein Symptom der Soundcheck-Gruppe, die wir halt zusammen haben. Ich habe auch Athena jetzt zum Beispiel besprochen diesen Monat. Die sind ja auch nur ganz knapp vor den letzten 3 Plätzen noch über die Ziellinie gekommen und deswegen sprechen wir heute nicht über sie. Aber so moderne Alben tun sich immer unheimlich schwer bei der Truppe, die wir da zusammen haben. Und ich habe es mir auch bei Stylosis fast schon vorher gedacht. Als ich die Platte gehört habe, dachte ich so, oh, ich finde das eigentlich ziemlich cool. Und ich dachte mir so, oh Gott, die landen sicher weit unten. Es ist ja nicht nur Thrash Metal, es ist sehr melodischer Thrash Metal, aber sie haben halt auch eine ordentliche Portion Death Metal mit dabei und halt auch eine riesige Portion Metalcore, Modern Metal, wie auch immer man es nennen möchte. Und mir hat Stylosis schon immer sehr, sehr gut gefallen, auch vor der Pause und auch seitdem sie wieder zurück sind. Es ist halt einfach ein cooler Dynamikmix, die Spielereien zwischen den Strophen, mir fällt da gerade der Titelsong A Sign of Things to Come ein, den finde ich so mit am allerstärksten auf der Platte. Die Strophen sind gerne auch mal ruhiger und melodischer, fast schon ein bisschen poppig, aber halt ohne in irgendwelche ja modernen Metalcore-Pop-Grenzgänger-Gefilde abzudriften, es bleibt immer schön hart. Und der Rest ist halt eben einfach, die Riffs sind halt großartig. Vielleicht ist das auch wieder so ein bisschen der Gitarristenbonus bei mir. Wenn die Riffs stimmen, dann hat eine Platte bei mir immer schon mal einen Stein im Brett. Und das hat es definitiv hier in dem Fall. Und ja, auch ein bisschen Epik ist dabei. Klar, auch 8 Punkte von mir. Ich hatte viel, viel Spaß mit dem Album. Abgesehen vom Titelsong fehlt mir halt noch so ein zweiter, dritter Übersong, den ich wie Frankie auch in meine Playlist einpflegen würde. Trotzdem hatte ich halt, egal wie oft ich jetzt Stylosis und A Sign of Things to Come aufgelegt habe, ich hatte immer viel Spaß mit dem Album und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass die Platte hier so weit unten gelandet ist.
Aber wie du auch schon gesagt hast, ich bin auch nicht verwundert, dass ja etwas so in Anführungsstrichen modernes doch nicht so gut ankommt bei der Power Metal.
Das Problem haben wir leider öfter. Also ich bin bei Athena bin ich fast noch schockierter, weil das Album hat mir so gut gefallen, dass das so ein verrückter Stilmix ist aus allem Möglichen und es halt trotzdem zusammen funktioniert. Und ja, trotzdem landet es ganz weit unten.
Die finde ich übrigens auch ziemlich gut. Also das ist ein 7,5 Punkte Album. Hätte ich jetzt auch nicht da unten erwartet. Ich mag die Platte tatsächlich auch.
Wir sprechen jetzt über Platz 26. Auf Platz 26 und somit dem letzten Platz ist Blackbriar mit dem Album A Dark Euphony, das am 29.09. rauskommt. Die Band kommt aus den Niederlanden, gibt es seit 2012 und wir befinden uns im Symphonic Metal. Das kommt ja traditionell auch nicht so gut an bei unserer Redaktion, glaube ich. Die Band ist gerade in Deutschland auf Tour mit Phantom Elite, also falls sie doch jemand da draußen gut findet, könnt ihr die jetzt gerade live erwischen. Auf Dark Euphony sind 11 Tracks drauf. Ich fand, dass das Cover-Artwork sehr DIY-mäßig aussieht. Das ist so in schwarz-weiß gehalten, sieht aus wie eine Zeichnung. Aber die Band ist tatsächlich bei Nuclear Blast gesigned, also bei einem ziemlich großen Label. Und es ist auch Album Nummer 2. Das Debütalbum The Cause of Shipwreck kam 2021 raus. Und Frankie, du bist hier auch bei den 5,5. Tobi, du bist bei 6,5. Und der Schnitt ist bei 6,18. Also man sieht hier tatsächlich auch, die Durchschnittsnoten der hinteren Plätze sind relativ hoch. Tobi, fang du doch mal an.
Ja, also es ist halt immer schwierig. Symphonic Metal ist ein ganz schwieriges Fahrwasser, finde ich, inzwischen. Also irgendwie kommt Blackbriar für mich ein paar Jahre zu spät. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, was Nuclear Blast da vom Signing sich verspricht. Ich habe irgendwie das Gefühl, im Symphonic Metal ist in den letzten Jahren irgendwie alles gesagt worden. Der Erfolg von Nightwish, dass der immer noch anhält, das führt vielleicht dazu, dass die Bands immer noch aufgegriffen werden von größeren Labels, aber zu sagen hat Blackbriar in dem Bereich halt nichts. Das ist alles schön, das ist die Trademarks des Genres werden abgehakt, das Orchester ist da und ist ganz gefällig im Hintergrund unterwegs, aber Ohrwürmer und große Hits, wie sie halt Nightwish früher abgeliefert haben oder auch irgendwie so ein bisschen was wie eine Metal-Kante, die halt, ja, Nightwish hatten ja früher auch deutlich mehr noch an metallischer Härte zu bieten, das fehlt mir halt komplett und das ist halt so eine austauschbare Symphonic-Metal-Band, die man halt heutzutage an jeder Ecke irgendwie zu hören bekommt. Dazu kommt halt auch, dass Fronterin Zora zwar eine solide Stimme hat und auch einen guten Job macht, aber sie ist halt auch eben keine Flor, Taya, Sharon den Adel fällt mir da natürlich auch ein, die halt einfach so eine Band dann auch mal über ein Durchschnittsniveau, nicht dass irgendeine der Bands, die ich gerade mit den Fronterinnen genannt habe, Durchschnitt wäre, aber halt so eine absolut herausragende Stimme, die halt auch so eine Band dann auch mal über so ein durchschnittliches Songmaterial vielleicht erheben könnte. Dementsprechend gibt's ja für das solide Handwerk 6,5 Punkte, aber ja, das Album ist halt leider sonst ein stinkend langweilig, leider.
Da dürfte Frankie jetzt wahrscheinlich nicht viel hinzuzufügen haben.
Nee, tatsächlich nicht. Mir fällt dabei noch Epica ein. A, weil es auch eine niederländische Band ist. B, weil Blackbriar mit Epica auf Tour war und weil der Stil auch relativ ähnlich ist. Aber wie du schon gesagt hast, ich würde auch Simone Simons da in die hochklassigeren Sängerinnen einsortieren. Und da passt es hier hinten und vorne noch nicht. Ich mag diese Musik eigentlich sehr gern. Symphonic Metal mit ein wenig Feuer und am allerwertesten. Doch das hier will mich halt nicht wirklich begeistern. Und da bin ich komplett bei Tobi, eigentlich bei allem. Das fängt an bei dem Artwork. Du hast es gesagt, das klingt, ist so ein bisschen DIY-mäßig. Es ist so schwarz und weiß. Und wenn ich dann so Symphonic Metal sehe und höre und wahrnehme, dann sind das opulente Stories und opulente Cover. Wie man sowas auch heutzutage noch gut hinkriegen kann, das hat zum Beispiel die spanische Band Last Days of Eden mit ihrem letzten Album hinbekommen. Da passte alles. Hier, ja, passt irgendwie alles auch nicht so zusammen. Alles hat man irgendwie schon mal gehört. Die Produktion finde ich so ein bisschen überfrachtet. Die Vocals manchmal dann auch ein bisschen anstrengend, ein bisschen zu sehr drauf fokussiert. Ja, und immer so ein bisschen Folk, Mittelalter schwingt auch noch dabei. Also die Großen aus diesem Genre vom Thron stürzen, das kann ich mir momentan nicht so ganz vorstellen. Da müsste noch ein bisschen mehr kommen.
Ich kann das völlig nachvollziehen, was ihr sagt. Ich finde auch, Symphonic Metal bräuchte eigentlich mal wieder so ein richtig schönes Revival. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie das aussehen sollte. Also man kann da ja nicht so viel dran rütteln, dran verändern, ohne gleich in ein anderes Genre irgendwie abzudriften oder total weird zu klingen. Keine Ahnung, ist schwierig.
Ja, es bräuchte vielleicht halt einfach wirklich ein Revival, wie du gesagt hast, dass man halt wirklich zu diesem Ursprung von Nightwish zurückgeht, zu diesem Power Metal mit orchestralem Fundament und ja, halt Soprangesang. Das wäre halt so ein bisschen das Zurückgehen. Inzwischen sind wir halt eben, haben uns, der ganze Symphonic Metal hat sich weiterentwickelt und alle Bands springen halt auf diesen Sound auf. Ich glaube, eine Band, die uns diesen alten Nightwish-Sound liefern könnte, wäre auch nicht innovativ, aber könnte durchaus die Fans halt wieder mehr ins Boot holen, als jetzt halt, ja, das, was man halt von jeder Band geboten bekommt.
Bitte Nightwish zu Once-Zeiten, wo, ich kann mich da immer nur wiederholen, die Balance zwischen Orchester und Metal-Instrumenten einfach perfekt war. Denn Symphonic Metal, viele übertreiben es einfach komplett mit dem Orchester und irgendwie, da ist noch das Wort Metal drin. Wir sind hier im Metal verortet. Also bitte gebt doch der Gitarre auch mal Raum und dem Schlagzeug und allen anderen, die da sowas in der Hand haben.
Definitiv.
Okay, das waren die ersten und die letzten Plätze. Gibt es noch andere Alben, die ihr ansprechen wollt? Ich schiele direkt mal zu Tobi und Quälertag.
Natürlich, ich muss eine kurze, sorry Frankie, du darfst kurz weghören, ich muss mal kurz eine Lobeshymne loswerden.
Moment, ich muss erst gucken, was hat Frankie? 7,5 hat Frankie.
Das geht ja sogar noch.
War gar nicht so schlecht.
Ja, es geht noch. Ich finde, das ist für mich ein 7,5-Punkte-Album, ganz einfach. Es ist gut, aber ich würde es jetzt nicht abfeiern und auch nicht in die Tonne kloppen, sondern hör es mir gerne nochmal an. Und das ist so, das ist für mich dann schon ein positives Zeichen.
Ja, aber ich höre das tatsächlich komplett anders. Ich habe tatsächlich schon gesehen ich habe da ein bisschen Spoiler schon mal ein bisschen für die Gruppentherapie. Da gibt es tatsächlich auch eine 3,5 für dieses Album, wo ich mich immer noch frage, was zum Henker da passiert ist. Vielleicht die falsche Scheibe runtergeladen oder so, versehentlich. Blackbriar und gedacht, das wäre Quellertag oder so. Aber ich bin halt auch ein bisschen befangen, muss ich dazu sagen. Also ich mag die Band halt seit der Gründung oder seitdem ich sie halt entdeckt habe durch diesen vorhin schon erwähnten Support-Slot bei Metallica halt unheimlich gerne. Weil die halt einfach auf gar nichts irgendwas geben. Auf Genregrenzen, egal. Black Metal kann mit rein, es darf auch mal melodisch sein. Drei Gitarren dürfen auch mal Harmonien zelebrieren. Es darf aber auch einfach so ein bisschen punkig sein und Garagenrock ist da mit drin. Da ist einfach alles, was irgendwie dreckig und laut ist, wird da verarbeitet. Dazu kommt der norwegische Gesang, ich werde mich jetzt hier nicht an irgendwelchen Songtiteln versuchen, begebe ich mich aufs Glatteis, auch wenn ich immer noch darüber lachen muss, dass sie es halt schaffen, mit einem Text, den man nicht versteht, mich dazu zu bringen, den halt lauthals mitzubrüllen bei Konzerten. Und keine Ahnung, was ich da eigentlich sage oder erzähle oder singe, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Und ja, ich muss halt sagen, also ich habe es ja vorhin gesagt, moderner Metal gibt mir sehr viel. Ich bin auch niemand, der irgendwie irgendwas gegen Backing-Tracks hat und den Einsatz von Technik im Metal. Da gibt es ja genug Leute, die da so ein bisschen die Genre-Polizei spielen. Ich mag das alles sehr gerne, aber es ist halt auch einfach mal erfrischend, so eine Band zu haben, die halt einfach ihre Instrumente einstöpselt, die Amps auf Anschlag dreht und die halt einfach mal eine Stunde lang in einem kleinen Club den Kopf bürstet mit lauten Riffs und lauten Gitarren. Und ja, es ist einfach großartig. Und für mich gibt es da im Moment tatsächlich keine Band, die das besser macht als Quellattack.
Ja, ich fand es vielleicht ein Müh schlechter als du, aber ich finde dieses Album auch unfassbar großartig. Lief hier schon ein paar Mal rauf und runter.
Ich freue mich schon sehr auf die Tour. Also ich habe noch kein Ticket gekauft, aber ich sollte es dringend mal kaufen, weil ich glaube, wenn das Album jetzt so richtig einschlägt nach und nach, dann werden die Tickets auch sehr schnell weg sein. Also ich würde gerne das Konzert in Köln sehen und so ein bisschen mit den Norwegern im Club schwitzen.
Gibt es noch ein anderes Album, das du empfehlen möchtest, innerhalb oder außerhalb des Soundchecks?
Tatsächlich, ich habe noch ein Album, was mich diesen Monat sehr begeistert hat, das reiße ich aber nur ganz kurz an, das ist tatsächlich, fällt komplett aus dem Genre-Rahmen, das ist Morgan Wade mit einem Country-Rock-Album, das Psychopaths heißt und auch sehr untypische Themen für das Genre angeht, also mentale Gesundheit, psychische Probleme, auch sehr in den Vordergrund rückt. Und ja, da war ich jetzt letztens auch auf dem Konzert. Also das Album hat mich sehr begeistert, ist aber jetzt nichts, worauf ich näher eingehe, weil ich glaube, die meisten sind nicht so Country-begeistert hier.
Alles klar. Frankie, hast du noch ein Album, das du hervorheben möchtest?
Ja, ich habe diesen Monat tatsächlich reichlich Achten verteilt und darüber hinaus. Und es sind 3 Achter-Alben, die ich nur ganz kurz aufzählen möchte. Das eine ist Blackstone Cherry. Kann man auch eigentlich immer anmachen und immer hören, gute Laune Rock, das hat wirklich Spaß gemacht. Überrascht bin ich von Shining, habe ich Zugang gefunden, obwohl ich diese Band eigentlich bislang nie auf dem Schirm hatte, genauso wie Cryptopsy. Das hat mich auch irgendwie total angefixt, ähnlich wie As in Hell, einfach nur drauf los und Power und ein bisschen innovativ zwischendurch. Das hat mir auch sehr gut gefallen, tatsächlich. Das sind noch 3 Alben, die ich irgendwie für mich persönlich entdeckt habe.
Da würde ich tatsächlich auch noch mal ganz kurz einhaken. Blackstone Cherry habe ich tatsächlich, da sieht man mal, wie dicht besetzt dieser Soundcheck war und wie viele tolle Alben drin waren. Ich habe ganz vergessen, dass ich die Review geschrieben habe und dass die Platte im Soundcheck ist tatsächlich. Weil ich mich heute halt primär auf die Alben konzentriert habe, über die wir sprechen und halt Quellattack alles überlagert. Da möchte ich auch kurz einhaken, Blackstone Cherry tatsächlich. Ich bin großer Fan der Band, auch schon auf vielen Konzerten gewesen. Für mich hatte die Band aber zuletzt so ein bisschen ihr Mojo verloren. Irgendwie waren die Songs zwar immer noch gut, aber die Hits haben gefehlt. Und das, finde ich, haben sie, die Kurve haben sie auf dem neuen Album wieder bekommen. Also wer sich in den letzten Jahren von Blackstone Cherry so ein bisschen nicht mehr abgeholt gefühlt hat, der sollte definitiv der Band nochmal eine Chance geben. Also ich, für mich haben sie die Kurskorrektur geschafft und sind jetzt wieder auf dem richtigen Dampfer unterwegs. Das Album hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Und ganz generell lohnt es sich dieses Mal sehr auch mal auf den Soundcheck zu gucken. Also diejenigen, die uns hauptsächlich hören und weniger schauen, was da alles im Soundcheck noch so unterwegs war. Da sind noch Soen, die haben mit ihrem letzten Album eine ziemlich hohe Platzierung gehabt. Blackstone Cherry habt ihr schon genannt. Nervosa sind ja gerade sehr viel auf deutschen Festivals auch unterwegs gewesen. Cannibal Corpse hatten wir mit drin. Danko Jones und Corey Taylor.
Ja.
Also schaut da gerne mal auf unsere Website. Ich kann noch ein paar Alben aus dem Bereich Metalcore empfehlen. Ich will es jetzt auch gar nicht zu lang machen, aber das erste ist von Resolve, das Album Human. Das finde ich deswegen sehr interessant, weil es so abwechslungsreich ist. Also man hat hier nicht diesen Einheits-Metalcore, sondern sie lassen viel Raum auch für ihre Instrumente, dass man da mal ein schönes Gitarrenriff hört. Und sie haben viele Songs, die dem anderen nicht gleichen, aber trotzdem passen die gut zusammen auf ein Album, finde ich. Da ist auch mal ein Track dabei, der sehr, 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 sehr punkig klingt. Eine schöne Ballade ist mit drauf. Und ein Song, Continuum, der mich komplett überrascht hat, weil der als Ballade losgeht und als Ballade endet. Und dazwischen ist er aber völlig brachial. Also ist ein ziemlich cooles Album geworden. Zu NSOK und Abyss Part 1 sage ich einfach mal nur, hört gerne in unsere entsprechende Podcast-Folge, dem NSOK-Rückblick rein, da hört ihr dann meine Meinung dazu. Samurai Pizza Cats ist eine Band, die man vielleicht nicht auf Anhieb kennt, aber das ist das neue Baby von Daniel Hannes, der auch bei Electric Callboy ist, und Samurai Pizza Cats ist so eine Spur abgedrehter als Electric Callboy. Trotzdem ist es immer noch alles sehr tanzbar, ein bisschen düsterer. Hat mich sehr an Groove Nimmer erinnert, falls die jemand kennt. Ja, wenn man da so ein kleines Faible für hat, da auf jeden Fall mal reinhören. Und Of Virtue bringen am 29.09. ihr neues Album raus. Das hat so ein paar Progressive, so ein paar gentige Einflüsse tatsächlich und auch sehr viel New Metal. Also klingt auch sehr, sehr cool. Und es dreht sich da auch, Tobi hat es ja auch schon das Thema Mental Health gerade erwähnt, da dreht sich auch viel um dieses Thema.
Wo du gerade das Stichwort gegeben hast, ich würde gerne noch eine Sache kurz anschneiden, ohne hier groß zu sehr auch darauf eingehen zu wollen, aber das hat intern zu so ein bisschen Diskussion geführt und auch ist auch eine Besonderheit in der Wertung diesen Monat. Da würde ich zumindest kurz darauf eingehen wollen, warum ich das gewertet habe. Und zwar geht es um die Band Shining. Wer sich da den Soundcheck anguckt, der sieht, dass da bei mir keine Wertung steht. Normalerweise, und dann haben wir im Endeffekt die Durchschnittsnote eingesetzt. Normalerweise heißt das bei uns, dass man irgendwie entweder persönlich mit der Band verbandelt ist oder vielleicht in der Promo beteiligt ist. Dann verzichten wir halt auf eine Wertung, weil wir halt trotzdem beim Soundcheck dabei sein wollen. In dem Fall waren das jetzt aber andere Gründe, die da reingespielt haben. Und ich will jetzt hier nicht den erhobenen Zeigefinger zeigen oder irgendjemandem das madig machen, Shining zu hören. Aber man sollte halt vielleicht wissen, dass die Band sich halt sehr mit Depressionen und vor allem auch mit Suizid auseinandersetzt. Und um die Kunst geht es mir da gar nicht. Das darf Kunst, muss Kunst, sonst hören wir alle irgendwann nur noch austauschbare Schlager-Liebeslieder, wenn wir uns nicht mit ernsten Themen auseinandersetzen. Aber man muss halt auch irgendwie so, wenn man abseits der Band guckt, Crawford, der Frontmann, hat halt auch in seinen Interviews ein paar fragwürdige Äußerungen, die mir halt persönlich als jemand, der durchaus mit dem Thema auch in seinem privaten Umfeld schon zu tun hatte, ein bisschen zu weit gehen, dass er halt sagt, dass er das als Kompliment empfindet, wenn sich Leute zu seiner Musik verletzen oder ähnliche Dinge tun. Da muss man halt sich selber irgendwie informieren und sich halt irgendwie ein Meinungsbild machen. Das soll jetzt irgendwie keinerlei Grund sein, hier irgendwie Cancel Culture aufzuziehen oder so. Aber für mich selber persönlich war das halt ein Grund, warum ich mich mit dem Album halt nicht auseinandersetzen wollte, weil da für mich halt einfach persönlich so eine Grenze überschritten wird. Das wollte ich halt nur kurz klarstellen, weil das halt mit der keinen Wertung, da kann man nicht viel mehr zu sagen. Das sieht dann halt immer so aus, als ob man irgendwie mit der Band involviert wäre. Das war hier aber tatsächlich nicht der Fall.
Dann kommen wir zu was Schönem, wieder zu unserem aktuellen Lieblingslied. Und ich mache dich gleich mal glücklich, Tobi, denn bei mir ist es gerade, ich versuche den Namen auszusprechen, Quälertag mit Fedre Kult.
Gute Wahl, sehr gute Wahl.
Was ist denn bei dir, Frankie?
Ich habe eigentlich zwei, einen aktuellen Lieblingssong und einen History-Song, weil ich der Meinung bin, 1973 sind mega starke Alben rausgekommen. Der Marcel hat schon einen Bericht geschrieben über Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Und als History Track ein Album oder ein Song von einem Album, das im September 73 rauskam, vor exakt 50 Jahren. Und zwar ein Song, der als Blaupause gilt für alle weiteren Songs, die diese Band je danach gemacht hat. Ein 10-Minuten-Song, 4500 Times, vom Album Hello von Status Quo. Mein aktueller Lieblingssong, das ziehe ich jetzt mal wieder so ein bisschen wie ein Quiz auf, geschrieben von Sonja Belusova und Gianna Ostinelli und die Lyrics von Jenny Klein. Jetzt könnt ihr mal raten, welcher Song das ist. Gesungen wird dieser Song von Joy Beatty. Das ist ein Schauspieler und der spielt in einer Netflix-Serie ein Baden, in dem er diesen Song performt.
Oha.
Und der Song heißt Toss a Coin to the Witcher und es ist halt eben ein Song aus der Serie The Witcher. Kann ich im Moment ständig hören. Ich weiß nicht warum, das Ding spukt mir ständig im Kopf rum, egal zu welcher Tageszeit. Hat nichts mit Metal zu tun, aber kann ja trotzdem Lieblingssong sein, hilft ja nichts.
Ja, na klar. Ja. Was ist denn bei dir, Tobi?
Ich bin da leider jetzt auch keine Ausnahme, was das Nicht-Metal angeht, aber ja, wie jeder wahrscheinlich irgendwie mitbekommen haben wird, der Internet hat oder einen Fernseher, haben die Rolling Stones gerade ein neues Album angekündigt und wer irgendwie mal meine Rezensionen verfolgt hat und so meine Lieblingsalben, der weiß sicher, dass ich ein riesiger Rolling Stones-Fan bin seit Jahren und auch immer zu den Konzerten pilgere. Und ja, mich hat der neue Song Angry unheimlich begeistert. Witzigerweise auch meine kleine 4-jährige Tochter, die den Song 15 Mal am Stück hören wollte. Deswegen hat er sich...
Wow, du hast gezählt.
Ja, ich habe tatsächlich mitgezählt. Sie fand ihn total toll. Sie hat sich jetzt auch ein Rolling Stones Shirt ausgesucht. Wahrscheinlich, weil sie es halt bei Papa mitbekommen hat und gesehen hat, dass ich viele Shirts davon trage. Das Zungen-Lippen-Logo ist natürlich auch extrem ikonisch. Das erkennt dann auch ein kleines Kind wieder. Ja, und dementsprechend hat sich der Song bei mir sowas von in die Hirnwindung gebrannt, dass ich ihn nicht mehr aus dem Kopf bekomme.
Ich freue mich schon, wenn jemand ein 4-jähriges Mädchen fragt, nenn mal 3 Songs und sie irgendwie 50 Tracklists runterrattern kann. dann sind wir damit durch mit dem September-Soundcheck. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Frankie, Tobi, euch vielen Dank fürs Hören dieser vielen Alben, fürs Bewerten dieser vielen Alben und fürs Sprechen über einige dieser vielen Alben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Ja, tschüss.